ich hätte schon vor einer halben Stunde ins Bett gehen können.
Aber
so ist das. Mein Blut ist auch in meiner Magengegend, also von daher.
Das machen wir aber immer so, ne? Oder so gut wie, nee, nicht immer, das stimmt nicht. Aber häufig, dass wir essen und dann aufnehmen und dann denken so, oh, mein Körper auch müde.
Foodkoma. Ja, gut, ich stimme dir zu.
Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Staffelfinale! Oh. Ja, wir sind in der letzten Folge unserer dritten Staffel angekommen.
Ja, das spielen wir auch alle, dass es der Schluss ist.
Nein, du musst es anders formulieren, dass es Zeit für eine Pause ist.
Ja.
Wir werden uns nach dem... Ich möchte Folgen-Highlight sagen, ob es ein Highlight wird, das muss ja jeder selbst entscheiden. Dann in die Sommerpause verabschieden, bevor wir dann im August mit 9 Folgen aufwarten.
Im August schon?
Ja, so Ende August. Der August ist ja lang.
Ja, weil wir merken jetzt schon, den Sommer ist es warm draußen, wenn es draußen ist, schön draußen, da möchte man nicht in einem Aufnahmestudio sitzen.
Nee, das stimmt. Professionell etabliert.
Wobei ja, bei dir, mittlerweile läuft das, ne?
Bei dir ist alles fein.
Ja.
Ich bin hier so ein bisschen die Improvisierte und...
Nö, so gesehen gehörst du ja auch, du bist die Extended Version.
Aha. Wir gehen heute nochmal zu True Crime.
Vor mir sitzt Cory.
Und mir gegenüber sitzt Chrissy.
Und wir sind noch auf Instagram zu finden unter @Cory und Chrissy. Wir sind im Wochenende. Nein, es ist Montag. Pfingstmontag.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma. Enigma. Ich hoffe, ihr genießt alle den Feiertag.
Und hoffentlich sonniges Wetter.
Ja.
Wir freuen uns auch, dass wir heute frei haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Kennst du den Film?
Ja, aber ich habe ihn schon richtig lange nicht mehr gesehen.
Auch schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich mal wieder gucken. Ja, wir sind wieder bei True Crime. Und da hatte ich dich so unhöflich unterbrochen.
Ja, das ist schon voll okay. True Crime. Genau. Ein Fall aus Deutschland.
Was?
What a surprise.
Jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen.
Ja, heute weißt du ja auch, worum es geht.
Ja, hier.
Ja, also du hast ja gesagt, dass du dir die Videos schon angeguckt hast.
Ja, ich hatte mir das, was du mir geschickt hast, das habe ich mir angeguckt. Aber interessanterweise war mir der Fall jedenfalls nicht im Detail, aber der war mir bekannt, weil meine andere Recherche über die rechtliche Grundlage. Da wurde das natürlich aufgegriffen,
ja,
das ganze Thema.
Und das habe ich mir fast gedacht.
Ja, und da wurde das halt kurz angerissen und beschrieben, worum es da ging, weil natürlich 2023 das Urteil vom Verfassungsgericht gekommen ist und natürlich in dem Rahmen erzählt wurde.
Ja, was wir jetzt auch nochmal
gleich erzählen
werden.
Teaser.
Genau. Das soll natürlich dann hier auch nochmal gleich Gegenstand sein, der ganzen Geschichte. Mhm. Ja,
wie
also...
Wie hättest du es denn gerne?
Ich weiß es auch noch nicht so richtig. Vielleicht lassen wir es einfach mal laufen, dann entwickeln wir es. Also, der Fall... Also, ich finde den so spannend, weil er doch ja recht aktuell ist. Denn das letzte Urteil dazu kam ja jetzt erst letztes Jahr im November. Und jetzt könnte man meinen, ich wäre jetzt in der Presse darüber gestolpert und hätte den seit dann auch erst liegen. Ich habe den allerdings tatsächlich schon seit Staffel 1, schiebe ich den in der Sendungsabfolge, die ich mir so überlegt habe, immer schon so ein bisschen vor mir her, weil ich immer so dachte, oh, irgendwie finde ich den sehr spannend, aber der fühlt sich irgendwie noch nicht so abgeschlossen an. Und deswegen war ich immer ein bisschen zögerlich, den tatsächlich aus der Schublade zu ziehen und als Folge schon zu produzieren. Aber ich dachte jetzt, wo dieses ja mittlerweile auch finale Urteil gefällt wurde, wäre es mal Zeit, sich darüber zu unterhalten. Das klingt jetzt alles super mysteriös hier,
ja,
ne?
Fall, jetzt keiner weiß, wovon wir reden im Endeffekt.
Genau. Möchtest du den Fall vorstellen?
Nein.
Im Sinne von, möchtest du sagen, worum es geht?
Um einen Mordfall in Deutschland.
Und zwar geht es um den Mordfall an Friederike von Müllmann.
Ja. Der Mord, also der eigentliche True-Crime-Fall, ist ja gar nicht so jung. Der ist aus den 80ern.
Richtig.
81.
Genau. Und ich dachte, damit steigen wir jetzt erstmal ein, zu schildern, was ist denn überhaupt passiert.
Genau.
Und zwar ist es so, dass er am Abend des 4. November Friederike bei einer Chorprobe war und nach der Chorprobe zu Hause niemanden telefonisch erreicht hatte, der sie abholen könnte und aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen sie irgendwie vorher auch nichts abgesprochen hatte.
Das ist 81, da war die Welt noch anders.
Das war auch nicht so, ne?
Na.
Und sich dann entschieden hat, wie es ja fast ein bisschen Mode der Zeit war, zu trampen.
War das Mode der 80er?
Ja, eher der 70er, ne?
Mhm.
Ja, ich glaube, es ist keine Mode der 80er, aber 81.
Aber es ist auf jeden Fall, trampen zu der Zeit war ja, okay, dann tramp ich halt.
Ja.
Genau. Wohingegen man heute sagen würde, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Weißt du, was da für Gestalten umherwandern draußen?
Richtig, richtig, richtig.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, Friederike war auch erst 17 Jahre alt, also noch verhältnismäßig jung.
Im wunderschönen Niedersachsen.
In Oldau hat sie gewohnt.
In Niedersachsen.
Ja. Und wollte von Celle nach Oldau.
Ja.
Also von der Chorprobe, die fand in Celle statt. Und gegen 19.30 Uhr wurde sie dann auch tatsächlich von einem Autofahrer mitgenommen. Der wiederum hat sie allerdings nicht nach Hause gefahren, sondern ist in einen einsamen Waldweg abgebogen, wo er sie dann vergewaltigt hat und mit 11 Messerstichen tötete.
Mhm.
Von der Polizei wird der Fall als recht grausam beschrieben, weil der Leichnam, der dann 4 Tage später gefunden wurde, die eine Aussage, die ich sehr einprägsam fand, war die Geschichte mit, dass ihr die Kehle so doll zerschnitten wurde, dass der Kopf eigentlich abgewesen wäre, wäre die Wirbelsäule nicht im Weg gewesen.
Das ist ja auch einprägsam, weil das in jedem Beitrag vom Stern, von Stern TV mindestens einmal gesagt wird. Ne?
Ja.
Das fand ich sehr. Danke, dass ihr das nochmal sagt. Danke für das Bild.
Das ist echt grausam.
Mhm.
Also.
Um das so doll zu machen, dass der Polizist ja auch gesagt hatte, das ist einer der grausamsten Fälle, die er gesehen hat. Bis dato.
Ja, wobei ich glaube, das lag auch daran, weil er dann noch recht jung war.
Ja, das war einer seiner ersten Mordfälle auch.
Ich glaube, das prägt sich dann ein. Gerade wenn das so ein unbefriedigendes Ende hat.
Teaser, Teaser, Teaser.
So. Die Polizeiermittlungen für die damalige Zeit waren auch recht erfolgreich, möchte ich sagen. Es wurde schnell ein Tatverdächtiger gefunden.
Aufgrund Faserspuren.
Und Reifenspuren.
Und Reifenspuren. Faserspuren, die zu den Teppichen des Verdächtigen passen. Und die Reifenspuren halt, die auch zu dem, also Teppiche in dem Auto.
Ja, und tatsächlich auch Bezüge. Also es wurden ja 7 unterschiedliche Faserspuren gefunden, die zu Bezügen und den Teppichen im Auto passen und halt passende Reifenspuren.
Genau.
Ebenfalls zu dem Auto. Worauf man dann relativ schnell eine Festnahme vorgenommen hat und den Angeklagten vor Gericht gestellt hat.
Ja, und der hatte nämlich auch kein Alibi für den Zeitraum.
Jetzt das Urteil.
Relativ eindeutig und schnell erledigt. 82 war das, wurde das Urteil gefällt, ne?
Das erste, ja.
Das nach der Festnahme.
Teaser, Teaser, Teaser.
Das Urteil nach der Festnahme wurde 82 gefällt. Schuldig.
Das Landgericht Lüneburg hat festgestellt, schuldig.
Das war's mit dir, mein Freund.
Lebenslängliche Haft.
Ab hinter Gitas mit dir's.
Doch dann hat der dann Verurteilte Revision eingelegt.
Was er ja machen kann. Was nur blöd war.
Denn?
weil jeder sagt ein Wort und wir füllen die Sätze dann auf.
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Also zurück zum Fall.
Revision eingelegt und gesagt, nee, das will ich nicht. Und dann hat der darauf folgende Richter gesagt, die Beweislage ist nicht ausreichend.
Und es kam zum Freispruch.
Genau, als ich das gehört habe, fand ich das ganz, ja, also emotional ganz krass. Natürlich, so ein Richter, der muss ja objektiv bleiben und so weiter und dem Recht folgen, was ich an sich schon schwierig finde. Aber das, weißt du, eine Person das so sagt und andere Person das so sagt, das wird mir im ersten Moment sagen, von wegen, wie wankelmütig das Rechtssystem ist.
Ja,
gefühlt.
Das finde ich auch. Und auch, dass dann von Staatsseite her keine Revision mehr eingelegt werden kann, ne?
Ja.
Weil der Freispruch und dann ist, man hätte jetzt denken können, es gibt vielleicht ein Urteilspingpong, ne?
Ja.
So, dass man jetzt nochmal in eine dritte Instanz geht und so. Aber dann, das passiert
ja
nicht.
Ja, das ist so der Punkt, wenn man dann sagt von wegen, okay, der eine hat das so gesagt, der andere hat das so gesagt, jetzt muss eine höhere Instanz eigentlich nochmal drauf gucken dürfen.
Ja.
Und sagen, wieso wurde das denn beim ersten Mal so und beim zweiten Mal so gesagt und was passt denn jetzt am ehesten? Und dass das nicht erfolgt ist, das finde ich, also, das würde man sich vielleicht wünschen. Weil es sonst halt so wahllos wirkt.
Auf jeden Fall, aber ich weiß auch gar nicht, ob das in Deutschland geht.
Weiß ich auch nicht. Aber ja, vielleicht gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dann halt vor das Oberlandesgericht, Verfassungsgericht, ich weiß, die nächste Stufe, wie das da aussieht. mit solchen Sachen zu gehen.
Ja, ich glaube, das war von der Gerichtsinstitution her schon mit die höchste Stufe, die es geben konnte, ne? Weil das Landgericht das auf jeden Fall, glaube ich, festgestellt hat. Ja, aber da kenne ich mich jetzt rechtlich zu wenig aus, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Und das ist auch die Geschichte, die wir nicht recherchiert haben.
Nee, ja, also ich hab ja schon was Rechtliches recherchiert und da hatte ich schon schielende Augen von dem ganzen Rechtsjargon teilweise, weil ich dann da auf Englisch und auf Deutsch und dann irgendwann so, was? Okay, weiter geht's.
Ja. Aber das ging mir auch schon so, als ich den Fall dann weiterverfolgt habe, habe ich dann ja im November in der Presse auch mitgekriegt, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht das Urteil gesprochen hatte. Ich habe den Fall dann natürlich weiterverfolgt, weil ich ihn ja schon seit 2 Jahren in der Schublade liegen habe. Und habe mir dann auch noch mal ein Video angeguckt, was mir dann die ganzen STVO, STGB, schieß mich tot und dann hast du es nicht so, also...
4 Jahre.
Ja.
Hä? Du hast 2020 gesagt. Wir haben 24.
Ach ja.
Ja, die zwei Corona-Jahre.
Die Corona-Jahre, ja.
Ja, Entschuldigung.
Genau, aber das, warte, wo war ich jetzt gerade? Achso, genau, und dann hat er das ja auch irgendwie in 10 Minuten doch relativ gut erklärt, aber du denkst so, what? Und ich denke mir aber auch jetzt so nach diesem Freispruch, ne, wie wahnsinnig, also wie fürchterlich das für die Familie sein muss.
Ah, das hast du ja immer.
Ja, natürlich immer, aber wenn sie erst das Gefühl haben so von, jetzt ist Gerechtigkeit erreicht. Mhm. Es gibt einen eindeutigen Schuldigen, der hier auch verurteilt wurde und dann, ach nee, doch nicht.
Ja, und da muss man ja eigentlich aber auch sagen, das Urteil kann ich im Endeffekt so nachvollziehen, dahingehend nachvollziehen, dass zu dem Zeitpunkt, 83 war dann ja die Revision, also der wurde ja gesagt, nee, Freispruch. Und es waren Faserspuren und Reifenspuren. Es könnte irgendjemand gewesen sein, der sich das Auto ausgeliehen hat.
Ja.
Es muss nicht der Besitzer gewesen sein, weil, und das ist ja auch der Punkt, den du bei so einer Situation hast. Natürlich möchten die Angehörigen halt Gerechtigkeit erfahren, aber rein theoretisch kann es sein, dass das gar nicht Gerechtigkeit war, dass der zu Unrecht verurteilt wurde. Also und das kann ich mir vorstellen, dass der Richter das auch im Blick hatte.
Das ist eine sehr gute Perspektive, die du da eingenommen hast, die ich selber tatsächlich auch noch gar nicht hatte.
Ja.
Deswegen schön, dass wir uns da jetzt gerade einmal unterhalten. Das ergänzt sich gerade wieder ganz gut. Was ich ganz spannend fand, ist der Vater von Friederike.
Ja.
Was der da eingenommen hat, am Ende dann ja doch für eine prominente Figur. Und auch was für einen Perspektivwechsel der selber ja vorgenommen hat.
Ja.
Weil er ja, als der Freispruch kam, ja mit dem Urteil erstmal fein war, weil er gesagt hat, ja, ich habe hier Vertrauen in den Rechtsstaat, das wird schon stimmen. Mir ist nicht ganz klar, woher seine Motivation kam, dann doch nochmal an die alten Beweise zu gehen, denn 2012 gab es ja eine Neuentwicklung des Falls, die damals noch nicht, noch nicht mehr entwickelten Verfahren der DNA-Analyse gab es ja 81 noch nicht.
Genau.
Und die haben ja mittlerweile doch viel leicht gemacht, auch wenn wir schon festgestellt haben, in älteren Folgen, trotzdem immer noch mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Und man hat dann ja in der Unterwäsche von Friederike, die es dann ja noch gab, weil die Beweise ja auch nicht zerstört werden, dadurch, dass ja Mord ein Verbrechen ist, das nicht verjährt.
Genau, also es könnte jederzeit ein anderer.
Genau, deswegen werden diese Beweise nicht zerstört und aufbewahrt.
Ja, und da hast du ja aber doch da genau die Motivation dann, dass wenn er denn noch dem Rechtsstaat vertraut hat und gesagt hat, okay, dann war der das nicht, dann muss es jemand anders mit diesem Auto gewesen sein, dass er dann sagt, okay, mit der DNA-Probe finden wir heraus, welcher Mensch es war. Wer war es denn jetzt?
Ach so, von der, ja.
Dass er sagt, er fährt von der DNA-Möglichkeit und sagt, alles klar, dann haben wir jetzt eine Möglichkeit, tatsächlich einen Täter zu finden.
Guck mal, ich wusste es. Du hast so gute Gedankengänge. Auch den hätte ich jetzt nicht verfolgt, den Gedanken. Auf jeden Fall hat man dann 2012 Spermaspuren in der Unterwäsche von Friederike gefunden, die man aufgrund einer DNA-Analyse eindeutig dem damals Tatverdächtigen und Freigesprochenen zuweisen konnte.
Und da fängt das Problem an.
Genau. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich der Vater von Friederike es quasi zu seiner Lebensaufgabe gemacht, zu einer Gesetzesänderung zu kommen. Denn im deutschen Recht ist es so, dass niemand für ein Verbrechen zweimal verurteilt werden darf.
Für dasselbe Verbrechen.
Für dasselbe Verbrechen, genau. Und auch tatsächlich kein Prozess wird gemacht. Das war jetzt eine komische Formulierung.
Aber es ist inhaltlich richtig.
Das trifft den Kern, ne?
Ja.
Ja, genau. Und jetzt, weil man ja oft den Vergleich zu den USA hat, also ich zumindest, und ich habe tatsächlich auch noch mal ein bisschen was aus den USA so fallmäßig mitgebracht, was man in dem Kontext auch diskutieren könnte, ist jetzt die Frage, wie wir es aufziehen wollen. Wollen wir jetzt gleich an dieser Stelle schon einmal den Vergleich zu den USA machen oder wollen wir erst über die Entwicklung der Gesetzeslage reden?
Naja, also grundsätzlich muss man ja sagen, wovon wir jetzt gerade sprechen, ist dieses, was im Englischen Double Jeopardy bedeutet, heißt. Und im Deututschen unter anderem heißt es ne bis in idem, also aus dem Lateinischen.
Ja, genau.
Oder auch das der Strafklagverbrauch. Was halt einfach wirklich heißt, von wegen, du hast einen Fall, dieser wurde vor Gericht gestellt und dieses vor Gericht stellen und das Urteil, was daraus folgt, führt dazu, dass er für diesen Tatbestand nicht nochmal verurteilt werden darf.
Außer?
Es gibt vier, also das ist erstmal das Grundgesetz.
Genau. Warte mal, ich habe sogar rausgesucht.
103, Artikel 103.
Absatz 3.
Des Grundgesetzes. Wird erweitert durch das Strafgesetzbuch.
Paragraph 362.
Und da sind vier Ausnahmen genannt, in welchen Fällen man das doch darf. Das ist zweimal, wenn das Gerichtsverfahren irgendwie beeinträchtigt wurde durch Urkundenfälschung und das zweite war durch, was war das andere? Irgendwie
Amtsanmal, also hier, wenn die die Amtspflicht verletzt wird, dann ja, also ist es nicht das.
Bestechung oder
sowas, genau.
Sowas, genau. Mhm. Dann das zweite in der Liste, weiß ich gerade nicht, aber das dritte war das Geständnis.
Ja, das ist im Prinzip das zweite auch. Also wenn eine Falschaussage eines Zeugen.
Falschaussage des Zeugen und Geständnis im Nachhinein, wenn er dann hinterher, also nicht, dass es dann hinterher so von wegen, ich bin freigesprochen, ich schreibe jetzt ein Buch, wie ich es gemacht habe.
Genau.
So, das darf nicht passieren. Interessanterweise, da schon mal der Vergleich zu den USA, da gibt es dieses nicht, diese Ausnahme von wegen Geständnis. Deswegen konnte O.J. Simpson halt auch dieses Buch veröffentlichen, If I Had Done It.
Ach.
Ja. Ohne da irgendwelche Konsequenzen zu befürchten, weil es diese Ausnahme des Geständnisses nicht gibt in den USA. Genau. Und dieses Double Jeopardy oder Strafklageverbrauchverfahren gibt es in Deutschland, gibt es auch auf europäischer Ebene. Das ist auch in der EU ist es auch in der Verfassung mit drin. Und ich glaube, in fast 200 Ländern, wenn die Vereinbarungen miteinander haben, gibt es dieses auch. Also es ist fast weltweit ist dieses, du darfst nicht jemanden zweimal für dieselbe Tat vor Gericht stellen. Und das Spannende daran finde ich, dass alle halt im Blick haben, also diese haben halt mehr im Blick die Tatsache, dass jemand, der mal freigesprochen wurde, nicht mehr zu befürchten hat, nochmal da vor Gericht gestellt zu werden.
Genau.
Besonders, wenn er unschuldig war.
Was ich jetzt einmal kurz hier nochmal differenzieren möchte, ist, wir haben ja jetzt über zwei Sachen gesprochen. Ne? Einmal über diese Grundgesetzgeschichte, also unsere Verfassung, und einmal über die Strafprozessordnung. Friederikes Vater ging es jetzt darum, den Paragraphen 362 der Strafprozessordnung zu erweitern.
Genau, er wollte jetzt nicht das Grundgesetz ändern.
Denn historisch ist es ja so, dass es extra ins Grundgesetz reingeschrieben wurde, weil ja zur Nazi-Zeit es nämlich nicht gegeben war. Die haben ja jeden mehrfach angeklagt, solange bis in das Urteil gepasst hat.
Genau.
Und aufgrund der Historie wollte man das unbedingt vermeiden. Deswegen ist dieser Artikel im Grundgesetz gelandet.
Genau. Und was er jetzt verfolgt hat, war halt der fünfte Zusatz oder das fünfte Absatz, in dem, und da ging es ihm nur, oder ihm und seinem Anwalt, sein Anwalt ist ja auch, der ist ja immer noch dabei, ging es darum, um Straftaten, die nicht verjähren. Und das sind in Deutschland ganz besondere, das ist Mord zum Beispiel, Völkermord,
genau.
und Kriegsverbrechen an Personen.
Ja, ich bin hier die ganze Zeit am Nicken, übrigens, nur, dass ihr es wisst.
Genau, also das ist also diese nicht verjährenden, weswegen ja auch die Beweismittel immer noch da waren,
genau.
Bei der Polizei, zuständigen Polizei in Celle. Und deswegen es ging denen wirklich darum, diesen speziellen Aspekt da hinzuzufügen, weil wenn neue Beweise auftreten, dann könnte man doch vielleicht das Ganze nochmal aufrollen, was im ersten Moment absolut nachvollziehbar klingt.
Was ich übrigens ganz spannend fand dann an der Diskussion ist ja, dass viele ja auch tatsächlich schon geäußert haben, ja ein Geständnis ist ja im Prinzip wie neue Beweise.
Genau.
Allerdings geht es um diese Geschichte mit dem, dass es halt in der Strafprozessordnung drin steht, dass es dann halt zur Wiederaufnahme kommen kann. Nämlich genau ja um den Grund, den du gerade gesagt hast, das Ziel ist es nicht, eine Verurteilung jetzt des Täters zu erreichen, sondern einen Opferschutz darzustellen, um eine Verhöhnung des Opfers und des Verbrechens zu verhindern.
Ja.
So, also die Motivation ist da eine ganz andere.
Ja, genau. Also wie gesagt, in Amerika gibt es das pauschal auch, aber teilweise sogar strenger. Weil wie gesagt, diese Zusätze, die wir in der Strafgesetzordnung, heißt es so?
Strafprozessordnung.
Strafprozessordnung. Diese Ausnahmen gibt es da nicht. Was ich gesehen habe, in den meisten Ländern gibt es das. Großbritannien ist besonders special, weil die haben diesen Mordaspekt, den haben die 2011 eingeführt. Also die haben das, was der Vater von Friederike versucht hat, hier in Deutschland zu erwirken, hat Großbritannien 2011 erwirkt.
Was?
Im Ausnahmefall, wie gesagt, im Ausnahmefall von Mord.
Ja.
Also es geht wirklich nur speziell um diesen Fall. Ja. Weil sonst ja die Sorge da ist, dass man Pandoras Büchse öffnet. Wenn ja. man sagt von mir, okay, dann ändern wir das jetzt, was wollen wir noch alles ändern?
Denn im Grunde, und das ist ja das, was du jetzt ja auch gerade schon gesagt hast, es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung. Man muss sich ja jetzt mal in die Lage versetzen, man wird als Unschuldiger angeklagt und hat jetzt diesen ganzen Prozess hinter sich gebracht. Emotional aufwühlen, total anstrengend, finanziell am besten auch noch irgendwie ausgeblutet. Und dann hat man es geschafft und man hat diesen Freispruch und muss dann trotzdem noch im Prinzip sein ganzes Leben lang befürchten, wieder angeklagt zu werden, weil irgendein Nachbar, der ihm auf einmal querkommt, vielleicht eine Falschaussage tätigt, die zu dem Zeitpunkt aber nicht nachgewiesen werden kann, sodass das Verfahren wieder aufgerollt wird.
Richtig.
Und das wollte man halt verhindern.
Ja. Und wenn wir da jetzt wieder zurück auf den Fall kämen, ist ja der Punkt, dass der ursprünglich Angeklagte aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen wurde.
Ja.
Gehen wir jetzt davon aus, dass er weiterhin unschuldig ist. Und diese DNA-Probe, die da entnommen wurde und festgestellt wurde, was wir ja vorher schon mal sagten, DNA immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weiterhin eigentlich gar nicht so passend wäre, dann müsste dieser Mann, wenn es diesen Absatz nicht gäbe oder dieses Gesetz nicht gäbe, müsste dieser Mann jetzt weiterhin damit befürchten, trotz der Tatsache, dass er unschuldig ist, vor Gericht zu kommen.
Genau.
Und diese psychische, extreme psychische Belastung soll vermieden werden dadurch.
Ja. Wir können ja jetzt noch mal kurz die Historie der Gesetzesentwicklung durchgehen, weil die ja doch eine recht spannende Geschichte ist, weil sie ja sehr aktuell ist. Und zwar gegen Ende der Legislaturperiode der Großen Koalition. Ja. Hat ja die SPD und die CDU zusammen beschlossen, das Gesetz tatsächlich zu ändern.
Als Reaktion auf diese ganzen Petitionen des Vaters.
Genau. Und haben diese Klausel aufgenommen, dass, wenn es neue Beweise gibt, in Spezialfällen wie Mord und Völkermord, das Verfahren wieder aufgerollt werden kann. Das hat die Polizei in Celle auch tatsächlich sofort gemacht.
Ja, ab die Post. Untersuchungshaft.
So, genau. Und der Tatverdächtige wurde wieder festgenommen. Es wurde wieder ein Verfahren eröffnet. Daraufhin hat der Tatverdächtige eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingesetzt.
Naja, es war im Endeffekt war das ja dann so, dass erstmal solange es kein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gab, er durfte erstmal wieder aus der Untersuchungshaft raus, ja. Und musste sich aber zweimal die Woche bei der Polizei melden. Er durfte jetzt nicht einfach durch die Gegend rennen. Und dann gab es, also das, wovon wir jetzt gerade reden, ist die Zeitspanne von 2020 bis 2023.
Genau.
So, also, ja genau. Das ist so,
ja, im November 23 kam das Urteil vom
Bundesverfassungsgericht. Also erst 2020 kam die Festlegung der Veränderung des Gesetzes, was auch weiterhin wirklich hart kontrovers diskutiert wurde. Und dann kam die Beschwerde und dann kam das Verfahren mit dem Bundesverfassungsgericht und im November 2023 hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, nup, das kippen wir, das ist nicht verfassungskonform. Danke. Der fünfte Zusatz, den die Regierung 2020 beschlossen hat, ist verfassungswidrig und wird dementsprechend wieder raus. Und mit dem war der früher Tatverdächtige, der dann freigesprochen wurde, der dann wieder verdächtigt wurde aufgrund von DNA-Beweisen, weiterhin auf freiem Fuß. Und ist es bis heute.
Und wird es auch bleiben, denn er ist offiziell freigesprochen und muss nicht befürchten, dass das Verfahren wieder aufgenollt wird.
Obwohl der Anwalt gesagt hat, er versucht es weiter.
Ja, was ich ganz spannend fand, ist, dass sie ja zivilrechtlich ihn verklagt haben und er dann ja im Zivilstrafrecht als Mörder verurteilt wurde. Also, so nicht. Also, muss man aufpassen.
Ja, genau. Formulieren. Genau. Wir dürfen ihn nicht als Mörder betiteln, denn er wurde nicht als Mörder verurteilt.
Richtig. Es wurde aber festgestellt, dass er schuldig des...
Zivilrechtlich wurde Klage eingereicht auf Schmerzensgeld von dem Vater.
Genau.
Und da war aber leider die Verjährungsfrist
nicht gegeben. Ach ja, deswegen hat er kein Schmerzensgeld.
Deswegen hat er kein Schmerzensgeld.
Aber das Gericht hat festgestellt.
Genau, in dem Brief, dieses von wegen, nein, du kriegst nichts, steht drin, der Tatverdächtige hat in der Nacht die Vergewaltigung durchgeführt und auch den Mord.
Ja.
Oder die Tötung durchgeführt.
Tötung, ja. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, wie man es jetzt anders formuliert.
Ja. Also er hat diese Taten vollzogen, steht in dem Brief bestätigt drin, ist aber nicht das Urteil, sondern nur eine Information vom Zivilgericht über die Situation.
Ja, in dem Urteil selber steht auch nochmal drin, das hat aber strafrechtlich keine Konsequenzen.
Richtig. weil er ja freigesprochen ist.
Richtig.
So. Also er hat, der Vater hat schriftlich von einem Gericht, aber nicht von dem richtigen Gericht, eine Bestätigung bekommen, das, was er vermutet. Aber diese Bestätigung führt nicht dazu, dass jemand Konsequenzen befürchten muss.
Ja.
Das ist ganz kompliziert.
Ja, ist es auch. Aber dieser Gedanke, der ja auch so ein bisschen dahinter steckt, ist ja auch, das Grundgesetz sagt ja im Prinzip, dass niemand zweimal für die gleiche Tat bestraft werden soll. Aber auch das ist eigentlich im Volksmund falsch ausgelegt. Denn man könnte jetzt ja diskutieren, naja, Freispruch heißt ja, dass der gar nicht bestraft wurde, weil er hat ja keine Strafe gekriegt. Aber es geht eigentlich tatsächlich darum zu sagen, dass keiner auch zweimal vor Gericht gestellt wird für die gleiche Tat.
Also es geht im Endeffekt darum, dass man nicht pauschal zweimal vor Gericht muss für dieselbe Tat, nicht die gleiche.
Nee, das stimmt.
Heißt aber übrigens nicht, und das fand ich ganz spannend, mal jetzt im Blick auf die Verurteilung. Ich hatte doch erzählt, dass es diesen Film gibt, einen amerikanischen Film, wo die Frau verurteilt wird für den Mord an ihrem Mann. Der Mann ist aber gar nicht tot, sondern halt einfach nur mit seiner Geliebten das alles inszeniert.
Ja, woher so ein bisschen die Idee von mir auch kam, zu sagen, dann lass uns doch mal über recherchieren. Sowas.
Genau.
Große Nation und jetzt an dem Beispiel der USA im Vergleich zu Deutschland zu gucken.
Da ist es tatsächlich so im deutschen Recht, dass du, wenn du verurteilt wurdest für etwas und das gar nicht gemacht hattest, wie so in diesem Film zum Beispiel, ist das kein Freifahrtschein, das dann hinterher dann doch zu machen, wenn sich herausstellt, der ist gar nicht tot, so zum Beispiel, und ihn dann umzubringen, weil ich wurde ja schon verurteilt dafür, dass ich ihn umgebracht habe, weil das ist ja dann eine neue Tat.
Ja.
Weil es geht wirklich darum, und deswegen gibt es auch in vielen Anklagen immer eine Auflistung von Anklagepunkten, auch gerade im Englischen, im Amerikanischen, wenn man so diese Gerichtsverfahren online verfolgt, dann werden ja immer mehrere Punkte genannt und dann wird gesagt, in dem Punkt freigesprochen, in dem Punkt nicht freigesprochen und so weiter, weil eine Tat viele Anklagepunkte haben kann. Und wenn du dieses Double Jeopardy vermeiden möchtest, dann musst du innerhalb der Tat etwas suchen, was halt noch nicht vor Gericht gegangen ist. Um den dann doch wieder nochmal vor Gericht zu kriegen.
Ah, okay.
Also wenn jemand freigesprochen wurde für eine Sache, heißt es nicht, dass er innerhalb dieser Tat nicht vielleicht einen anderen Anklagepunkt hat. Wie zum Beispiel, was weiß ich, also Sachbeschädigung beim Einbruch, wo du jemanden, der wurde angeklagt, weil er jemanden verletzt hat bei einem Einbruch. Aber jemand hat den dann in dem Moment nicht für Sachbeschädigung angeklagt.
Also wäre jetzt der Friederike-Fall in den USA, nur damit ich das jetzt einmal richtig klar kriege, wäre das so, dass der Beweisbestand dessen, dass es jetzt DNA-Beweise gibt, nicht ausreicht, um nochmal zu sagen, er ist des Mordes schuldig. Sondern man könnte höchstens sagen, wenn dieser Anklagepunkt der Vergewaltigung noch nicht gewesen wäre, dass man ihn jetzt für die Vergewaltigung anklagen
könnte. Die wäre aber jetzt schon verjährt.
Die dann jetzt schon verwehrt wäre, ja.
Genau, ja, aber das wäre dann ein neuer Tatbestand.
Ja, okay.
Der beurteilt wird. Und das, was auch noch wichtig ist bei den USA, ist die Tatsache, dass wenn du auf staatlicher Ebene ein Urteil hast, darf das, wie heißt das, federal, also
auf Bundesebene darf
das auch nochmal gemacht werden. Also weil es diese Gewaltenteilung geben soll auf staatlicher und auf Bundesebene.
Ja.
Also wenn jetzt Staat New York verurteilt hat, kann aber übergreifend auf Bundesebene dann gesagt werden, aber wir wollen auch noch mal da anklagen.
Ah, okay.
Das ist erlaubt. Also dann gibt es dieses Problem nicht, weil dieses Gewaltenteilungsrecht, nicht Gewaltenteilung, aber die Unabhängigkeit dieser beiden Instanzen gewährleistet bleiben muss.
Also das heißt, wenn jetzt jemand wegen Mordes angeklagt wird, zum Beispiel in Louisiana, und wird da freigesprochen, kann aber das Bundesgericht der USA jetzt nochmal sagen, die USA erhebt jetzt aber auch nochmal Anklage wegen Mordes und die können dann aber verurteilen.
Genau.
Ja. Das geht ja aber in Deutschland nicht, ne?
Nee, in Deutschland geht das nicht.
Das ist aber auch ein bisschen fies in den USA, weil dann hast du ja genau wieder diese Prämisse, über die wir gerade
gesprochen haben. Ja, das Problem daran ist, dass es ganz bestimmte Fälle sind, in denen das auf Bundesebene wirklich verurteilen. Das ist ja meistens nur der Fall, wenn in zwei Staaten was passiert ist, zum Beispiel wie jetzt mit Ted Bundy.
Ja, ja.
So, weißt du, wenn das staatsübergreifend ist. Ansonsten ist das Sache des Staates selber. Und da hat auf Bundesebene nichts mit zu tun. Das ist alles sehr kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt jemand versteht.
Ja, aber wir versuchen hier das. Ich fand's spannend.
Ich find's halt auch, der Fall, der ist sehr tragisch. Aber das, was der aufgerollt hat an Fragen, finde ich unglaublich spannend. Deswegen fand ich den so interessant.
Ja, und ich finde es auch sehr einprägsam aufgrund der Tatsache, dass sich auch das Bundesverfassungsgericht im Urteil ja nicht einig war.
Mhm.
Also sie waren sich einig darüber, dass keiner zweimal angeklagt werden soll. Aber sie waren sich überhaupt nicht einig darüber in der Ausdifferenzierung tatsächlich, ob es nicht doch einen Spezialfall geben sollte für Mord zum Beispiel oder nicht. Gerade im Zuge dessen, wenn denn doch neue Beweise auftauchen, ob das die Ausnahme von der Regel sein soll.
Vor allen Dingen haben wir ja jetzt, gerade durch die Entwicklung der Technologie, ist die Möglichkeit neuer Beweislage sehr akut.
Ja.
In vielen Fällen. Und was ich interessant fand, war in diesen Beiträgen, ich glaube, das war der Anwalt von dem Angeklagten, oder ich glaube, irgendjemand, der einfach gegen die Veränderung war, sagte von wegen, ja, aber dann taucht dieses auf von wegen, ja, wenn wir das jetzt geändert haben, dann können wir das doch auch ändern. Und es geht ja immer um dieses Gefühl der Gerechtigkeit auch von den Angehörigen. Und dann als Beispiel hatte der dann gegeben, so von wegen so, ja, aber die Frau, die dort dann vielleicht sexuell angegangen wurde, die will dann aber auch will dann auch nochmal das Verfahren aufgerollt, weil sie sich nicht gerecht behandelt gefühlt hat. Und da denke ich mir so, ja, aber das lässt außer Acht, dass es hier um diese Spezialfälle geht.
Ja.
Um diese wirklich ganz klar eingegrenzten, nicht verjährbaren Fälle wie Mord, Völkermord und Kriegsverbrechen an Personen.
Ja.
Und dementsprechend würde ich sagen, aus meiner Perspektive, das ist kein Argument dafür, weil das ein anderer Fall ist, der sowieso verjähren kann.
Was ich jetzt an der Stelle ganz spannend finde, ist, jetzt können wir mal ein bisschen das Gedankenkarussell anwerfen, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, dass die Ergänzung der Strafprozessordnung in Ordnung ist, hätte der Angeklagte, also hätte der Tatverdächtige, trotzdem nicht mehr angeklagt werden dürfen. Denn es gibt ja das sogenannte, ich habe es rausgesucht, und das wäre nämlich eine unzulässige Rückwirkung gewesen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Verurteilung, wenn die Verurteilung in der Vergangenheit liegt, müssen immer die Gesetze angewendet werden, die dazu gelten und nicht zukünftige Gesetze, die man nicht hervorsehen kann.
Und da habe ich ein Problem mit, weil da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, weil das war ja ein ganz starkes Argument. An sich absolut legitimes Prinzip, weil rein theoretisch Dinge, die heute verboten sind, waren vor wie vielen Jahren nicht verboten.
Ja.
Und dann, wir fangen ja jetzt nicht an, die ganzen Leute plötzlich zu verurteilen, weil sie das gemacht haben, als es noch nicht verboten war.
Richtig.
So. Das ist klar, das leuchtet mir absolut ein.
Und das ist übrigens eine sehr schöne Reduzierung des sehr komplizierten Prinzips, was ich hier gerade erklärt habe.
Aber bei diesem Fall, den speziellen Fall, den wir hier vorliegen haben, geht es ja nicht um das Urteil von vor 40 Jahren. Nicht 20 Jahren.
Oh, ja, hast du recht. Vor 40 Jahren.
Um das Urteil von vor 40 Jahren. Es geht darum, ein neues Urteil zu finden. Also mit Hilfe des Gesetzes, was da ist, ein Verfahren aufzugreifen und ein neues Verfahren zu absolvieren. Deswegen sehe ich da ein Problem, weil eine nicht verjährte Tat dann halt wieder aufgerollt werden kann. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich. Aber egal ob Täter oder nicht, die Menschen, die angeklagt wurden, sollen sich darauf verlassen können, dass die Rechtsprechung, die zu dem Zeitpunkt, wo sie stattfand, auch immer gültig ist. Unabhängig davon, ob die Gesetze sich ändern oder nicht.
Ja, aber mit Ausnahmen. Es gibt ja die vier Ausnahmen schon.
Ich würde das auch so sehen, ja.
Es gibt ja die vier Ausnahmen schon und dann gibt es diese Extremfälle. Und was ich auch noch ganz wichtig fand, war die Tatsache, dass die ja davon sprachen, ja, aber was ist denn, dann will ja mehr oder weniger jeder sein, also haben die fast gesagt, dann will ja jeder sein Verfahren wieder aufgerollt haben, um Gerechtigkeit zu bekommen. Und dann suchen die alle nach neuen Beweisen. Ja, ist doch gut. Weil wenn da ein unfaires Urteil gefällt wurde, dann ist es ja gut, wenn neue Beweise auftauchen, aber es kommt ja nur zum neuen, käme nur zum neuen Prozess, wenn auch neue valide Beweise da sind. Also deswegen diese Aussage, die da getroffen haben, von wegen, dann kommt ja jeder und will sein Verfahren wieder aufgerollt haben, das
ja.
Ist ein bisschen übergeneralisiert, weil...
Ich finde das auch zu pauschalisiert, weil man ja was in der Hand haben muss dafür,
richtig,
dass passiert.
Genau.
Also,
so wie der Vater mit den DNA-Beweisen,
genau.
Ja, sonst hätte er das ja gar nicht wieder aufgegriffen.
Nee, das ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Ne? Also der hätte ja jetzt nicht gesagt, jetzt hier, wir machen das jetzt nochmal von vorne, wenn es diese neuen Beweise nicht gegeben hätte und wirklich einen konkreten Tatverdacht auch nochmal an der Stelle. Hätte sich da was anderes raus ergeben oder gar nichts, dann hätte er das ja gar nicht weiterverfolgt.
Richtig. Also deswegen das und dann zusätzlich noch die Einschränkung dieser speziellen Fälle.
Richtig, vor allem, weil ich fand, dass das ja sehr klar formuliert war.
Fand ich halt auch.
So. Und dass sich auch da die Verfassungsrichter nicht ganz einig waren, fand ich auch sehr spannend, weil natürlich, wie gesagt, keiner unnütz zweimal vor Gericht gestellt werden soll, da sind wir uns alle drüber einig, ne? Aber ob es nicht halt doch trotzdem diese Abwägung geben sollte, im besonderen Fall, warte mal, in der besonderen Schwere des Falls und aufgrund neuer Beweise, ob nicht in diesem Ausnahmefall es doch nochmal sein sollte. Und mit valide ist ja auch völlig richtig. So eine DNA ist ja auch, also ein DNA-Beweis ist ja auch deutlich stichhaltiger und hinweisreicher als jetzt nochmal eine Zeugenaussage, die 30 Jahre später irgendwo nochmal umhergeistert, weil das ist dann ja sowieso mit Vorsicht zu genießen. Ob man das dann gut überprüfen kann, sei jetzt nochmal dahingestellt.
Ja.
Und das hängt dann ja aber auch wieder von der guten Polizeiarbeit ab.
Das hängt damit dann wieder zusammen, das stimmt. Ich finde, also, was, wenn man jetzt mal im Endeffekt, also als ich mich damit jetzt auseinandergesetzt habe mit dem ganzen Fall, war das so ein großes von Gott, voll das Problem für unseren Rechtsstaat und so, ne? Auf der anderen Seite ist es ja ein sehr, sehr besonderer Fall.
Ja.
Also das passiert halt einfach nicht so oft, dass du einen Freispruch, weil also dass du wirklich schon die richtige Person an der Hände hast und die dann leider freigesprochen wird.
Ja, das haben wir ja auch mal in früheren Folgen schon geklärt, dass in Deutschland es ja gar im Verhältnis zu USA gar nicht so häufig zur Anklage kommt, weil eine Anklage eigentlich erst dann erhoben wird, wenn es wirklich stichhaltige Beweise gibt, die genau dafür sprechen. Also deswegen kommt auch der Rechtsstaat ja in den USA kaum hinter den Anklagen hinterher, das abzuarbeiten, weil ja, es gibt eine Handvoll Beweise, das wird dann gar nicht weiter geprüft und dann wird schon Anklage erhoben.
Ja, und dann gucken wir mal, was draus
wird. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Und so ist es ja in Deutschland nicht. Ja, also genau. Die Fälle, die vor Gericht landen, davon ist nur eine Handvoll, die tatsächlich nicht zur Verurteilung des Täters kommt.
Ja.
Weil vorher schon so solide Arbeit geleistet wurde.
Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch in dem Verlauf dieses Falls und auch in der Diskussion um die Änderung, wie subjektiv das teilweise ist. Ja. Also wie sehr das auch von dem eigenen Moralkompass abhängt. Also auch so ein Richter, ich meine, das ist auch eine Person, die mag das Recht studiert haben und sie mag ein Eid geschworen haben, aber es ist immer noch eine Person, die da steht. Und auch das beim Bundesverfassungsgericht, die Menschen, wie die da aufgereiht waren in ihren Klamotten und so weiter, ne, wo du sagst, oh, ganz ehrenvoll. Aber das waren alle Menschen mit Meinungen und Erfahrungen und Vorverständnis von Dingen. Und wenn du dann auf die falsche Seite davon gerätst, dann hast du einen Hollywood-Film.
Ja.
So, weißt du, dann ist es so dieses, wie kommst du dann dagegen an? Und das finde ich, also auf der einen Seite super spannend, aber auf der anderen Seite auch super gruselig. Weil das halt alles, du merkst, wie menschengemacht das alles ist.
Aber das ist ja am Ende alles. Das, was ich aber so ein bisschen hoffnungsfroh fand an der Stelle, war aber zumindest, dass ja doch in alle Richtungen abgewogen wurde.
Ja.
Und dann am Ende ist es natürlich Demokratie-Mehrheitsbeschluss, so ist es dann.
Ja.
Aber dass es doch Stimmen gab, die hier und da Bedenken geäußert haben und immer, und dass man halt versucht hat und auch öffentlich diskutiert hat, dass es unterschiedliche Perspektiven gab und nicht nur von wegen, dass man gesagt hat, ja, der Mehrheitsbeschluss sagt das und das und dann die anderen Stimmen dazu gar nicht mehr irgendwie veröffentlicht werden. So ist es ja Gott sei Dank nicht.
Nein. Das stimmt. Das ist also das ist natürlich ein schöner Beweis von dem Ablauf und an dem man sich immer gerne mal wieder erinnern möge, dass selbst unterschiedliche Meinungen nicht unbedingt das Ende der Welt sein müssen, sondern dass man halt dadurch dann vorankommt. Weil das Ding ist nicht abgeschlossen. Also abgesehen davon, dass der Vater jetzt leider verstorben ist, noch bevor das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefällt wurde. Genau. Also er hat das nicht mehr mitbekommen, was da passiert ist. Also er ist mehr oder weniger mit der Hoffnung gestorben, dass der Mann wirklich verurteilt wird. Aber dass jetzt dieses Urteil gefällt wurde, heißt nicht, dass es jetzt für immer vom Tisch ist. Das heißt nur, dass es jetzt erstmal vom Tisch ist.
Ja.
So, dass bei weiteren Einsätzen von, wie zum Beispiel dieser Anwalt, der da ja wirklich sehr investiert war, oder ist immer noch, ich weiß nicht, wie er jetzt gerade drauf ist.
Die Schwester hat den Fall übernommen.
Guck mal, das weiß ich nicht.
Genau, die Schwester ist jetzt die Schwester von Friederike hat jetzt den Anwalt beauftragt, sich weiter damit auseinanderzusetzen.
Ja, siehste. Und dadurch wird das Gespräch halt weitergeführt.
Genau, weil die jetzt nämlich tatsächlich gucken wollen, ob sie Leute finden, die ein Geständnis von dem Tatverdächtigen gehört haben.
Was ich ganz bescheuert fand, ganz ehrlich, bei diesen Stern-TV, da merkt man halt, dass das auch so ein bisschen manchmal Bildniveau hat, wie die den Mann konfrontiert haben, dieser eine Reporter.
An der Stelle habe ich übrigens immer ausgemacht, weil ich dachte, das muss ich mir jetzt nicht
also geben. Also man muss das einmal kurz so erklären. Also diese Stern-TV-Beiträge, die haben halt, die Stern-TV hat den Vater von Friederike ganz lange begleitet. Und hat das halt mitverfolgt, wie diese Petition und dann halt auch wie mit dem Verfahren mit dem Beschluss von der Regierung und so weiter. Und dann haben die zusätzlich dazu, haben die dann einmal versucht, den Tatverdächtigen zu konfrontieren. Einmal zu Hause, da ist jemand an die Tür gegangen, der anscheinend der Sohn oder das Kind war, irgendwie was. Und natürlich hat das Kind nicht reagiert und gesagt, ich rede mit Ihnen ja nicht drüber. Und dann fand die Frage war, glauben Sie, dass er das gemacht hat oder so, ne? Was, also ganz absurd. Und dann haben die ihn irgendwo aufgelauert und er war gerade auf dem Weg zu seinem Auto und dann haben die ihn angesprochen, sind Sie sowieso? Und dann, ja, alles klar, ich wollte Sie zu dem Mordfall aus den 80ern befragen oder irgendwie so hat er gesagt und dann so dann hat er direkt abgewunken, natürlich redet er da nicht drüber, will zu seinem Auto und dann fragt er ihn, ja, haben Sie denn den Mord begangen? Was sagen Sie doch mal was dazu, wo ich sage von wegen, du glaubst doch nicht, dass er jetzt reagiert. Das wäre das Geständnis. Ja. Also das war mir wirklich, ich habe mich fremdgeschämt.
Ja.
Ich fand das super unangenehm. Natürlich, also ich meine, das wäre ja Scoop of the Year gewesen, wenn der in dem Moment aus Versehen reagiert hätte. Also dann, der, weißt du, ich kann nachvollziehen, warum der Reporter diese Fragen gestellt hat. Aber dann sich dann, aber haben Sie jetzt ermordet? Und dann so, ja.
Ja, klar.
Habe ich. Und du denkst so, was erwartest du? Das fand ich ganz unangenehm.
Ja.
Die Situation.
Das war skurril, das fand ich auch.
Aber was ich, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob abschließend, was ich grundsätzlich spannend fand oder finde an diesem Fall, ist diese Ambivalenz, weil so Fragen werden in dem Sinne für mich wirklich interessant, dass ich da gerne und viel und lange drüber nachdenke und auch mich drüber unterhalte, wenn ich sage so, ja, das, die Seite, das kann ich absolut nachvollziehen, aber auf der Seite, das ist auch nachvollziehbar.
Ja.
Wenn ich dann sage, von wegen, ich komme selber nicht zu einem abschließenden, für mich Urteil, in dem Sinne, dass ich sage so, ja, aber ich würde dahingehend sagen, dass es wäre sinnvoll gewesen, wenn das so gemacht worden wäre.
Ja, und ich kann auch tatsächlich selber auch keine eindeutige Meinung formulieren, weil ich beide Lager verstehen kann. Also der abgesehen mal von dem Fall, dass der auch besonders ist, aber ich stelle mir halt auch wirklich gerade vor, stell mal vor, du bist unschuldig und Gott sei Dank endlich freigesprochen und dann kommt das aber nochmal und denkst du so, puh, weil von der Seite möchte ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Nee, genau.
Von daher kann ich die Argumentation da gut nachvollziehen. Im besonderen Fall von Friederike hätte ich mir natürlich eigentlich eine Verurteilung gewünscht.
Richtig.
Vor allen Dingen, wenn die Beweise doch verhältnismäßig eindeutig sind.
Ja.
Oder zumindestens, dass es zu einem Verfahren kommt, der diese Beweise nochmal alle gegeneinander abwiegt und dann nochmal zu einem Urteil kommt.
Ja.
Dass das für den Tatverdächtigen natürlich Mist ist, das ist, steht ganz außer Frage.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn der tatsächlich auch unschuldig sein sollte.
Und da ist die Frage, kann es sein, dass es häufig, also statistisch gesehen häufiger passiert, dass jemand Unschuldiges angeklagt wird und dann befürchten muss, immer wieder angeklagt zu werden, als dass jemand Schuldiges freigesprochen wird? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ob die Statistik eventuell eher dafür spricht, das dabei zu behalten.
Und wenn ich mir jetzt die Statistik aus Deutschland zumindest angucke, von dem, was wir von früheren Fällen ja auch schon diskutiert haben, da muss man ja doch an der Stelle sagen, dass ja die meisten Anklagen zu einer erfolgreichen Verurteilung des Tatverdächtigen kommen und damit zur Feststellung der Schuld, sodass ich gar nicht weiß, ob das in Deutschland jetzt wirklich das große Problem ist.
Ja.
Weil wenn du das ja, wie du es jetzt in Großbritannien ja gerade erzählt hast, da führt es ja auch nicht auf einmal jetzt zu einer Lawine von Neuanklagen.
Nee, das war wie gesagt 2011. Ich habe mir jetzt nur den Wikipedia-Artikel angeguckt, da muss ich sagen. Also da bin ich nicht tiefer reingegangen. Ich fand es nur ganz spannend, dass da halt das, was in Deutschland gescheitert ist, da durchgeführt wurde.
Ja, aber man nimmt es ist ja zumindest in dem Kontext aber von der deutschen Presse auch nicht wieder aufgegriffen worden. So von denen so, ha, hier, guck mal, jetzt in Großbritannien ist aber das und das passiert danach.
Oh, 2003 schon. Entschuldigung, ich rede gerade von 2011, das stimmt gar nicht. 2011 war Schottland.
Ah, okay.
Da gab es, in Schottland gab es auch eine andere Art der Veränderung des Double Jeopardy Laws. Also, aber in Großbritannien war das 2003. Also alle, die bis jetzt mich angeschrien haben, das war 2003. Ja, ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Und da, genau, und darauf folgten, hier sind jetzt, was ich jetzt ganz grob sehen kann, 1, 2, 3, 4, 7.
In 20 Jahren.
In 20 Jahren.
Ja, das ist ja nicht viel.
Ja. Fand ich auch spannend.
Ja, deswegen dachte ich, machen wir für diese abschließende Podcast-Folge mal ein anderes Format, in dem du dich auch schon mal einliest, weil ich dachte, darüber muss man eher mehr in die Diskussion gehen.
Ah, sehr labyrinthartig, habe ich den Eindruck, sind wir da durchgewandert jetzt.
Ja, aber so ungefähr ist es auch, wenn man in die eigene Recherche geht.
Ja, mit rauchenden Köpfen.
Und hängenden Zungen.
Und verlassen wir die Staffel 3 oder 4. und hoffen, dass ihr jetzt nicht abgeschreckt von uns seid.
Nein. Sondern euch jetzt noch alte Folgen von uns anhören wollt.
Genau, den ganzen Sommer könnt ihr uns anhören.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer.
Genau. Auf Wiedersehen.
Bis in 3 Monaten. Bye.
Enigma.
Bye.
Bye.